SWR 2 aktuell.
Mit folgenden Themen in der kommenden halben Stunde. Der Flüssiggasdeal mit Katar ist perfekt. Ab 2026 soll das Land an Deutschland liefern. Dazu zwei Berichte aus Berlin und Katar. Nordmazedonien und Albanien führen seit dem Sommer Beitrittsverhandlungen mit der EU. Ein langer Prozess. Bundespräsident Steinmeier ist jetzt in die Länder gereist, um Mut zu machen. Dazu das SWR-Tagesgespräch. Und Klimaschutz vor Ort. Rheinland-Pfalz will die Kommunen dabei unterstützen. Unser Landeskorrespondent erklärt, wie. Jetzt ist es kurz nach 6. Im Studio ist Desi Kaufmann. Guten Abend. Die Gasspeicher in Deutschland sind fast voll. Dass es dazu kommt, war vor einigen Monaten noch ganz und gar nicht klar. Mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine im Februar wurden erste Stimmen laut, die forderten, kein Gas mehr aus Russland zu importieren, als Sanktion gegen den Angreifer. Geht nicht, wir haben keine Alternativen, hieß es dann. Die Bundesregierung machte sich aber auf die Suche nach eben diesen Alternativen. Die Suche wurde umso drängender, weil Russland selbst die Gaslieferung im Sommer einstellte. Angeblich, weil für die Pipeline Nord Stream 1 ein wichtiges Ersatzteil fehlte. Ende September dann wurden an den Gasröhren mehrere Lecks entdeckt. Experten gehen von Sabotage aus. Auf absehbare Zeit hat es sich also erledigt mit dem Gas aus Russland. Eine Alternative ist aber mittlerweile gefunden. Flüssiggas. Die ersten deutschen Terminals sollen bald in Betrieb gehen. Und seit heute ist klar, woher unter anderem das Flüssiggas ab 2026 kommen soll, nämlich aus Katar. Wirtschaftsminister Habeck, der sich im Sommer auf die Suche gemacht hatte, zeigte sich heute zufrieden, berichtet Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger.
Von seinem Besuch in Katar blieb zunächst nur ein Bild hängen. Der Bückling von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vor einem Mitglied der Herrscherfamilie Al-Thani. Die bei diesem Besuch beschlossene Energiepartnerschaft schien zunächst keine Konsequenzen zu haben. Das aber hat sich nun geändert, auch wenn Habeck betont, dass es sich bei dem Geschäft mit Katar um eine Sache von zwei Unternehmen handelt. Qatar Energy auf der einen Seite und dem amerikanischen Energiekonzern ConocoPhillips auf der anderen. Die Politik könne nur für den Rahmen für solche Verträge sorgen, insbesondere durch die Bereitstellung der Infrastruktur für die Anlieferung von Flüssiggas in Deutschland.
Wir wollen natürlich möglichst schnell in ein marktgetriebenes System wieder zurück. Es ist ja nicht primär die erste Aufgabe des Staates, Gas einzukaufen und Infrastruktur aufzubauen. Wir sind ja keine Tankstelle.
Konkret bedeutet der in Katar unterschriebene Vertrag, dass ab 2026 bis zu 2 Millionen Tonnen Flüssiggas im Jahr an ConocoPhillips verkauft und dann zum künftigen LNG-Terminal in Brunsbüttel geliefert werden. Die 2 Millionen Tonnen entsprechen umgerechnet etwa 3% des bisherigen Gasverbrauchs in Deutschland. Weitere Verträge sind also notwendig, um die ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland zu ersetzen.
Es ist schlau von den Unternehmen, die günstigsten Angebote für die Verbraucherinnen und Verbraucher auf dem Weltmarkt einzukaufen. Das schließt Katar mit ein, ist aber auch nicht der einzige Anbieter auf dem Weltmarkt.
Die Gespräche mit Katar hatten sich hingezogen, weil das Land, das über die drittgrößten Flüssiggasreserven der Welt verfügt, langfristige Verträge abschließen will. So wie zuletzt mit China, da ging es um einen Vertrag über 27 Jahre. Deutschland dagegen drängt mit Blick auf den angepeilten Ausstieg aus fossilen Energieträgern auf kürzere Verträge. Habeck lobte den nun vereinbarten Zeitraum von 15 Jahren.
Ich hätte auch gar nichts gegen 20 oder längere Verträge. Die Unternehmen müssen nur wissen, dass dann die abnehmende Seite in Deutschland irgendwann geringer wird, wenn wir die Klimaschutzziele einhalten wollen. Das ist ja bekannt.
Lob für den Vertrag kam auch vom Branchenverband Zukunft Gas. Damit werde ein positives Signal für die geplanten landbasierten LNG-Terminals ausgesandt. Damit werde eine Struktur geschaffen, die künftig auch für grüne Gase zur Verfügung stehe.
Ausgerechnet Katar also wird neuer Gaslieferant für Deutschland. Ein Land, das gerade jetzt während der Fußball-WM heftig in der Kritik steht, weil es Menschenrechte mit Füßen tritt. Kritik hin oder her, Katar selbst hat ganz eigene Gründe, diesen Gasdeal mit Deutschland einzugehen. Ums Geld geht es dabei nicht, berichtet unsere Korrespondentin Anne Almeling.
Flüssiggas für Deutschland. Die Ankündigung aus Katar kommt zu einem vermeintlich unerwarteten Zeitpunkt. Denn seit Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft ist die Kritik aus Deutschland an dem kleinen Emirat noch einmal gewachsen. So sehr, dass sich selbst Emir Tamim bin Hamad Al-Thani genötigt sah, sich dazu zu äußern. Er bezeichnete die anhaltende Kritik, vor allem aus dem Westen, an seinem Land als beispiellose Kampagne. Doch mit der langfristigen Lieferung von Flüssiggas bleibt das Emirat seiner Außenpolitik treu. Es macht auf sich aufmerksam und intensiviert seine Beziehungen in alle Richtungen. Und zwar nicht allein durch seine Geschäfte mit Flüssiggas, erklärt Politikwissenschaftler und Katar-Experte Nicolas Fromm im Interview mit der ARD.
Es geht darum, der Welt zu zeigen, dass es Katar gibt und dass Katar relevant ist, auf welchem Gebiet auch immer oder in welchen Fragen auch immer.
Deshalb erhalten nicht nur die asiatischen Länder Flüssiggas, sondern auch der Westen. Der hatte Katar unterstützt, als das Emirat fast 4 Jahre lang von seinen Nachbarstaaten isoliert wurde. Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten hatten Katar von 2017 bis 2021 blockiert. Sie wollten Katar dazu bewegen, außenpolitisch Saudi-Arabien zu folgen, konnten sich aber nicht durchsetzen und beendeten schließlich die Blockade. Mit der Lieferung von Flüssiggas will Katar nun seine Beziehungen nach Deutschland und Europa intensivieren, allerdings ohne dabei Russland zu verärgern. Bereits vor einigen Monaten hatte das Emirat verkündet, das russische Gas für Europa nicht ersetzen zu können. Denn Katar unterhält, wie alle arabischen Staaten, auch gute Beziehungen nach Moskau. Finanziell dürfte das Abkommen für Katar keine große Rolle spielen. Das Land hat bereits zahlreiche langfristige Lieferverträge, unter anderem mit asiatischen Ländern. Politisch dagegen fällt es ins Gewicht, als klares Signal an den Westen und auch an die verbündeten USA, ein verlässlicher Partner im Nahen Osten zu sein.
Ein Beitrag aus Katar war das von unserer Kollegin Anne Almeling. Was die Flüssiggasterminals für Deutschland wirtschaftlich bringen, dazu hören Sie in der nachfolgenden Wirtschaftssendung ab 18.30 Uhr ein Gespräch mit dem Energieexperten Malte Küper vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Ja, der Flüssiggasdeal zwischen Katar und Deutschland ist, wie erwähnt, eine indirekte Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Wir spüren die Auswirkungen stark, steigende Energiepreise, Inflation, mehr als 1 Million Flüchtlinge. Ganz indirekt und ungefiltert spüren aber weiterhin die Menschen in der Ukraine diesen Angriffskrieg. In vielen Wohnungen und Häusern bleibt es die Tage kalt und dunkel, denn Russland hat zuletzt verstärkt die ukrainische Infrastruktur angegriffen. Jetzt im Winter, wo die Temperaturen weit unter 0 Grad sinken, ist das verheerend für die Menschen dort. Um die Winterhilfe für die Ukraine ging es deshalb heute in Bukarest. Dort haben sich die Außenminister der NATO-Staaten getroffen. Unser Korrespondent Stefan Überbach ist vor Ort. Herr Überbach, was hat die NATO denn in Sachen Winterhilfe heute vereinbart?
Es gibt zunächst hier sehr, sehr scharfe Kritik an Russland. Präsident Putin lässt ganz gezielt die ukrainische Energieversorgung bombardieren. Er setzt die Winterkälte als Kriegswaffe ein. Er will große Teile der Bevölkerung von Wasser, Strom und Heizung abschneiden und damit den Willen der Menschen zur Gegenwehr brechen. Aber das davon wird ihm nicht gelingen. So steht es in der gemeinsamen Erklärung der NATO-Minister, die hier in Bukarest am Nachmittag beschlossen worden ist. Und die deutsche Außenamtschefin Annalena Baerbock nennt die Methoden der russischen Armee, diese bewusste Zerstörung der Infrastruktur, einen der brutalsten Zivilisations- und Völkerrechtsbrüche der letzten Zeit. Und sie sagt, der Westen muss wirklich alles dafür tun, damit in der Ukraine keine Menschen verhungern oder erfrieren. Deutschland hat laut Baerbock in den letzten Wochen dafür schon Hilfen im Wert von 150 Millionen Euro mobilisiert. Stromgeneratoren zum Beispiel oder Krankenwagen, die Richtung Ukraine auf den Weg gebracht wurden. Und darum geht es jetzt in erster Linie bei dieser Winterhilfe, um Generatoren, um Ersatzteile, damit die Stromversorgung aufrecht erhalten werden kann. Es geht aber auch um Winterausrüstung, um warme Kleidung, um medizinisches Material oder um Störsender für die Drohnenabwehr, die die ukrainischen Streitkräfte brauchten. Also insgesamt ein ziemlich großes Paket.
Mhm. Deutschland hatte ja Polen schon die Lieferung von Flugabwehrsystemen des Typs Patriot zugesagt. Polen wiederum hat letzte Woche dann gesagt und vorgeschlagen, dieses System direkt in der Ukraine zu stationieren. Wie hoch ist denn jetzt der Druck auf Deutschland, das auch umzusetzen?
Also Druck auf die Bundesregierung gibt es nach allem, was wir hören, eher nicht. Im Gegenteil wird dieses deutsche Angebot, die polnische Flugabwehr zu stärken, als Zeichen der Solidarität verstanden. Und der NATO-Generalsekretär hat nur ganz grundsätzlich darauf hingewiesen, dass jede Regierung für sich entscheiden muss und auch entscheiden kann, ob sie solche Systeme nicht lieber direkt in die Ukraine liefern möchte. Mit Blick auf die Patriot-Raketen möchte die Bundesregierung aber zunächst wohl die Abstimmung mit den Bündnispartnern suchen. suchen, weil die deutschen Patriots eben Teil der Bündnisverteidigung in der NATO sind. Also darüber muss noch ein bisschen gesprochen werden. Klar ist aber, dass auch weiteres Gerät aus Deutschland zum Schutz vor Raketen und Drohnen in die Ukraine gehen soll. Die Lieferung von 3 zusätzlichen Systemen vom Typ Iris-T zum Beispiel hat die Bundesregierung ja schon angekündigt, und das passt dann ja alles auch zu der Verabredung der NATO hier in Bukarest, die Luftverteidigung der Ukraine zu unterstützen.
Ein Thema der Gespräche war ja auch die Erweiterung der NATO. Schweden, Finnland, die wollen und sollen ja dazukommen. Wie steht es denn darum?
28 der insgesamt 30 NATO-Mitgliedstaaten haben inzwischen schon zugestimmt. Es fehlt noch erstens Ungarn. Da ist der Parlamentsbeschluss für Anfang nächsten Jahres angekündigt. Und es fehlt noch zweitens die Türkei. Und da ist es nach wie vor ganz offensichtlich sehr schwierig, denn die Regierung in Ankara sieht für den Beitritt von Schweden und Finnland noch nicht alle Voraussetzungen erfüllt. Es soll dazu hier in Bukarest auch noch 3er Gespräche geben. Klar ist, dass der Ärger bei den anderen Bündnispartnern inzwischen immer größer wird. Es gibt auch erste kritische Stimmen, die sich melden und fragen, was hat denn eigentlich die Präsidentschaftswahl in der Türkei damit zu tun, dass Schweden und Finnland in die NATO wollen. Da ist der Hintergrund die Vermutung, dass Präsident Erdogan deswegen auf der Bremse steht, weil er das Beitrittsverfahren ausnutzen möchte, um innenpolitisch Punkte zu sammeln, indem er einen harten Kurs gegen angebliche kurdische Terroristen fordert. Also das Verständnis für die Haltung der Türkei hält sich doch in überschaubaren Grenzen. Nur in der Sache ist man eben auf die Zustimmung aus Ankara angewiesen.
Aus der rumänischen Hauptstadt Bukarest war das unser Korrespondent Stefan Überbach. Südwestlich der Ukraine und umringt von der EU, da liegt der Westbalkan. Und der soll näher rücken, näher an die EU. Nicht geografisch, versteht sich, sondern rechtlich und in Sachen politischer und gesellschaftlicher Grundwerte. 2014 hat die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel den sogenannten Berliner Prozess begonnen. Mit dem Ziel, dass sich die Länder auf dem Westbalkan erst einmal untereinander annähern und sich somit fit machen für einen möglichen Beitritt in die Europäische Union. Der Prozess läuft noch. Vor wenigen Wochen haben beim Westbalkan-Gipfel in Berlin die Staats- und Regierungschefs mehr Reisefreiheit untereinander beschlossen, eine Annäherung der Märkte und die gegenseitige Anerkennung von Abschlusszeugnissen. Zwei Staaten sind in diesem Jahr noch ein Stück weiter gekommen. Mit Nordmazedonien und Albanien hat die EU in diesem Sommer offiziell Beitrittsverhandlungen aufgenommen. Heute ist Bundespräsident Steinmeier zu einer Reise in die beiden Länder aufgebrochen, auch um die Länder zu ermutigen, die Voraussetzungen für einen Beitritt zur EU zu schaffen. Darüber spreche ich im SWR-Tagesgespräch mit Josip Juratovic. Er ist im heutigen Kroatien geboren, sitzt für den Wahlkreis Heilbronn im Bundestag und er ist Vorsitzender der deutsch-südosteuropäischen Parlamentariergruppe. Herr Juratovic, die EU ist über die Jahre ja immer größer geworden. Warum gehört jetzt auch noch der Westbalkan in die EU?
Ich denke, zunächst mal ist es sehr wichtig zu wissen, dass bereits 2003 in Thessaloniki dem Westbalkan eine Perspektive für den EU-Beitritt gegeben wurde, und bis heute ist gerade mal noch Kroatien in die EU reingekommen und etwa 18 Millionen Menschen, die in den Ländern des Westbalkans leben, sind außerhalb der Europäischen Union geblieben und gleichzeitig aber einen Innenhof der Europäischen Union bilden, einen Innenhof, in dem sehr viele Einflüsse internationaler Art, sowohl russisch, chinesisch, aber auch viele einheimische Probleme vorhanden sind und die es zu lösen gilt. Denn es geht um Stabilität der Europäischen Union, eben durch diese Region.
Und wie schafft man Stabilität in der EU, wenn man noch mehr Länder mit reinnimmt? Also eigentlich müsste man ja sagen, es wäre besser, es sind nicht so viele Staaten und die nähern sich aber an. Warum also diese Erweiterung um den Westbalkan?
Ich denke, erst einmal, die Stabilität der Europäischen Union hängt nicht davon ab, wie viele Länder Mitglied innerhalb der Europäischen Union sind, sondern vielmehr um die Verfasstheit der Europäischen Union, nämlich inwiefern diese Europäische Union kompakt nach innen ist, inwiefern die demokratische Grundordnung beachtet wird und so weiter. Und ich weiß, ich gebe zu, dass es einzelne Länder gibt, die schlicht und einfach Probleme schaffen innerhalb der Europäischen Union, mit dem auch die Europäische Union fertig wird. Allerdings die Länder, die jetzt dazu stoßen sollen, das sind alles Länder, in dem die Demokratie in erster Linie aufgebaut werden muss und durch den Beitrittsprozess, sage ich jetzt mal, das heißt, Beitrittsprozess heißt noch lange nicht, dass sie auch Mitglied der Europäischen Union sind oder werden automatisch, sondern einen Prozess durchlaufen müssen der Demokratisierung, Stärkung der demokratischen Institutionen auf den Weg in die EU. Und man kann zum Beispiel sehen, dass Slowenien und Kroatien, das auch mal zu den ehemaligen Jugoslawien oder dem Westbalkan angehört haben, eigentlich völlig normale Mitglieder der Europäischen Union sind, kooperativ sind und eher Vorbilder der Europäischen Union sind. Das heißt, diese Hoffnung habe ich auch zu dem Rest der Westbalkanländer.
Jetzt hatten wir in diesem Jahr ja den Westbalkan-Gipfel in Berlin, dann den Beginn der Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien. Welche Rolle spielt denn eventuell der laufende Ukraine-Krieg in diesem Zusammenhang, dass man das jetzt verstärkt vorantreibt?
Sicherlich spielt auch Ukraine-Krieg eine bestimmte Rolle, nämlich uns ist klar geworden, dass die Sicherheit der Europäischen Union nicht so vorhanden ist, wie man es immer geglaubt hat. Dazu mal auch Russland sehr starken Einfluss auf den Westbalkan hat, vor allen Dingen über Serbien bzw. auch orthodoxen Kirche. Und man muss eins wissen, etwa 9 Millionen von den 18 Millionen Einwohnern vom Westbalkan sind Serben. Davon sind aber sehr viele auch in den Nachbarstaaten von Serbien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro. Von dem her ist die wichtige Stabilität und dass es aber auch vor allem um Mazedonien und Albanien geht, ist es verbunden auch mit der Glaubwürdigkeit der Europäischen Union. Gerade Nordmazedonien hat alles erfüllt, das von Nordmazedonien verlangt wurde und es wurde immer wieder vertröstet. Das heißt, es geht auch um unsere eigene Glaubwürdigkeit. Halten wir das Wort oder nicht?
Serbien trägt ja jetzt nicht die Sanktionen gegen Russland mit. Ist denn da überhaupt noch daran zu denken, dass die irgendwann tatsächlich doch Teil der EU werden?
Es ist absolut klar und ich habe schon vor ein paar Jahren, war ich in Serbien und indem ich klar gesagt habe und ich denke, das ist auch die Meinung der Bundesrepublik, aber auch der Europäischen Union, dass man nicht auf zwei Stühlen sitzen kann. Spätestens jetzt, wo es um Ukraine geht, wo es um eine Aggression eines Regimes über ein Land geht, wo Souveränität verletzt wird und alle internationalen Abkommen und Mechanismen, die zur Stabilität dienen, verletzt werden. Spätestens jetzt muss sich und sollte sich Serbien solidarisieren. Das heißt, für Serbien gibt es kein Sitzen auf zwei Stühlen. Und wenn es ernsthaft in die EU will, dann muss sich auch mit der Europäischen Union und Politik der Europäischen Union solidarisieren und dementsprechend auch an Sanktionen, die notwendig sind, weil uns nichts anderes übrig bleibt, beteiligen. Ich denke, es muss klare Signal Richtung Serbien gestellt werden und vor allen Dingen, es muss auch klargestellt werden, wir wollen Serbien, aber wir wollen ein Serbien, das demokratisch ist und zu demokratischen Werten steht. Da gibt es keinen Kompromiss.
Jetzt hatten Sie ja vor Nordmazedonien, Albanien, die beiden Länder, in die der Bundespräsident heute reist, schon angesprochen, gesagt, die haben, zumindest Nordmazedonien, die Auflagen auch längst erfüllt und die EU müsse jetzt ihrem Versprechen auch nachkommen. Jetzt ist aber erstmal der Prozess, dass man schaut, ob die Länder wirklich bereit sind, in die EU zu kommen. Und das kann lange dauern. An was müssen denn Nordmazedonien und Albanien jetzt noch arbeiten auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft?
Also als allererstens, diese zwei Länder, die haben natürlich innere Probleme im Bereich der Stärkung der Institutionen, der demokratischen Institutionen, Bekämpfung der Korruption und Kriminalität. Das ist halt leider dadurch, dass schlicht und einfach zu wenig und zu schwach die Stärkung der Institutionen vorangetrieben wurde, ist eines der Hauptprobleme. Ich sage aber noch einmal, natürlich müssen diese Länder daran arbeiten. Aber die einzige Chance für diese Länder, dass sie sich nach vorne entwickeln, dass diese Prozesse beschleunigt werden, ist schlicht und einfach EU-Beitrittsprozess zu unterstützen. EU-Beitrittsprozess stärkt die Demokratie. Es ist schlicht und einfach unerträglich zu meinen, dass das von allein geschieht.
Josip Juratovic war das im SWR-Tagesgespräch. Er ist Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Heilbronn und Vorsitzender der deutsch-südosteuropäischen Parlamentariergruppe. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Jetzt ist es 18 Uhr gleich 25 und unser Blick geht Richtung Südwesten. Baden-Württemberg hat ein Problem. Das ist auch in der Landesregierung angekommen und so hat Ministerpräsident Kretschmann gestern sein gesamtes Kabinett zu einem Kaminabend zusammengerufen und dort über die Schulbildung zu sprechen. Bei der trifft der etwas abgewetzte Spruch, früher war alles besser, nämlich ausnahmsweise mal zu. Früher war Baden-Württemberg im innerdeutschen Vergleich ein Vorreiter in Sachen Bildungspolitik. Laut einer jüngsten Studie ist das Land der Tüftler jetzt nur noch Mittelfeld. Die grün-schwarze Landesregierung will das nicht so lassen und hat jetzt ein Projekt beschlossen, bei dem Grundschulen mit Kindern aus sozial benachteiligten Familien gefördert werden sollen. Das reicht bei weitem nicht, meint unser Landeskorrespondent Knut Bauer in seinem Kommentar.
Wenn Winfried Kretschmann noch Schüler wäre, dann müsste er jetzt nachsitzen, weil er seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. 11,5 Jahre trägt der grüne Ministerpräsident nun Regierungsverantwortung. In allen Bildungsrankings ist Baden-Württemberg seither abgerutscht. Zuletzt in einer Studie an den Grundschulen, die nur alle 5 Jahre durchgeführt wird und von daher auch Kretschmanns Amtszeit markiert. Im Ländervergleich ist Baden-Württemberg in dieser Zeit weiter abgerutscht. Und überrascht stellt der grünen Regierungschef nun fest, dass sein Land nach Bremen mit fast 50% aller Grundschüler den höchsten Migrationsanteil hat. Als ob das Industrieland Baden-Württemberg mit seiner starken Wirtschaft nicht schon immer ein Zuwanderungsland mit entsprechend hohem Migrationsanteil gewesen wäre. Jetzt, wo die ernüchternden Ergebnisse der jüngsten Studie schwarz auf weiß vorliegen, schaut Kretschmann nach Hamburg und lobt die Bildungspolitik der Hansestadt als leuchtendes Beispiel. Mit Unterstützung und Förderung von sozial schwachen Schülern hat es Hamburg von den letzten Plätzen in die Spitzengruppe geschafft. Als ob Baden-Württemberg das nicht auch hinkriegen würde, wenn Kretschmann es gewollt hätte. Den ehemaligen Lehrer haben Schulthemen aber nur am Rande interessiert. Dabei ist die Bildung eine Kernaufgabe der Länder. Jetzt plötzlich spricht der grünen Regierungschef davon, sich kraftvoll dem Trend entgegenstellen zu wollen, dass der Bildungserfolg von der sozialen Herkunft abhängt. Und was passiert? Fast nichts. Kretschmann lädt zum Kabinettsabend, damit auch alle Fachminister mal von der Bildungsmisere gehört haben und bringt gerade mal 2 Projektchen auf den Weg. An 2% aller Grundschulen in Baden-Württemberg. So wird das Problem nie gelöst. Deshalb nachsitzen, Herr Kretschmann, sonst gibt's im Zeugnis eine 5.
Ein Kommentar zu den neuen bildungspolitischen Plänen in Baden-Württemberg war das von unserem Landeskorrespondenten Knut Bauer. Vor rund 2 Wochen, da trafen sich im ägyptischen Sharm el-Sheikh Regierungschefs, Wissenschaftsexperten, Umweltschützer und Energielobbyisten. Ziel war es, den weltweiten Klimaschutz voranzutreiben. 14 Tage lang diskutierten sie, am Ende rangen sie sich nach zähen Verhandlungen zu einer gemeinsamen Abschlusserklärung durch, die nun, ja, man darf sagen, zu wünschen übrig ließ. Am Ende des Tages aber wird der Klimawandel eh nicht auf internationalen Konferenzen aufgehalten, sondern vor Ort, vor der eigenen Haustür also. Rheinland-Pfalz will Städte, Gemeinden und Landkreise dabei unterstützen und hat heute 250 Millionen Euro für den Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen der Klimakrise zugesagt. Gernot Ludwig ist unser Landeskorrespondent in Mainz. Wofür können die Kommunen das Geld denn jetzt verwenden?
Das kann zum Beispiel der Aufbau einer nachhaltigen Stromversorgung in einer Kommune sein, etwa durch Windräder. Oder die energetische Sanierung von kommunalen Gebäuden, das Umrüsten der Innen- und Außenbeleuchtung auf LED, die Begrünung von Dächern und Fassaden. Und die Kommunen können das Geld auch direkt an ihre Einwohner weitergeben, beispielsweise indem sie Balkonsolaranlagen zur Stromerzeugung fördern. Und das zeigt, Klimaschutz hat viele Gesichter und es gibt eine ellenlange Liste, aus der die Kommunen sich raussuchen können, was sie für den Klimaschutz machen wollen und was dann auch gefördert wird.
Und das Problem bei solchen Förderprogrammen ist ja oft, dass die Kommunen das Geld nur dann bekommen, wenn sie sich auch selbst finanziell beteiligen. Vielen Kommunen fehlt aber wiederum das Geld für den Eigenanteil und so scheitern oft solche Förderprogramme. Wie sieht es da hier jetzt aus?
Ja, das ist das Besondere. Bei diesem Investitionsprogramm in den Klimaschutz müssen die Kommunen kein eigenes Geld in die Hand nehmen, heißt es. Und damit bekommen auch verschuldete Städte, Kreise und Gemeinden in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit, in den Klimaschutz zu investieren. Ministerpräsidentin Dreyer sagt, darüber hinaus könnten die Kommunen das Klimaschutzförderprogramm auch mit anderen Förderprogrammen kombinieren. Auch das ist normalerweise nicht erlaubt. und ermöglicht, dass auch sehr große, teure Projekte umgesetzt werden können. Und es gibt bei der Verteilung des Geldes auch kein Windhunderennen, so nach dem Motto, wer zuerst beantragt, der bekommt auch das Geld und wer zu lange wartet, für den bleibt dann am Ende nichts mehr übrig. Es steht jetzt schon fest, dass jede Kommune pro Einwohner 44 Euro bekommen soll. Das heißt, jeder kann sich schon jetzt ausrechnen, was seine Gemeinde, sein Kreis oder seine Stadt kriegt. Die Kommune muss dann nur noch überlegen, was sie macht und das Geld beantragen.
Antworten waren das von unserem Landeskorrespondenten Gernot Ludwig.